NDR Info. Echo des Tages.
Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Wir haben auch nicht viel Spielraum, sondern wir müssen jetzt ganz konzentriert weitermachen.
Das war Angela Merkel, Sie haben es sicher erkannt. Sie hat sich dazu geäußert, dass heute sie und die Ministerpräsidenten und die Ministerpräsidentinnen der Bundesländer darüber entschieden haben, wie es weitergehen soll in der Corona-Krise. Darüber sprechen wir gleich. Wir haben außerdem diese Themen. Die EU-Kommission sucht wie so viele nach einer Exit-Strategie in der Corona-Krise und sie will das in sehr kleinen Schritten angehen. Donald Trump will nicht mehr für die Weltgesundheitsorganisation zahlen, das kommentieren wir. Und heute vor einem Jahr brannte Notre Dame. Ja, zunächst aber schalten wir jetzt nach Berlin. Angela Ulrich ist unsere Korrespondentin da. Frau Ulrich, was haben denn Bund und Länder beschlossen?
Ja, es geht schrittweise, wird der Lockdown gelockert und zwar erstmal bei Geschäften. Da sieht es schon so aus, als ob am kommenden Montag Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen. Dazu, auch wenn sie größer sind, Fahrradhändler, Kfz-Händler, Buchhandlungen. Aber man muss überall vorsichtig sein, was Hygiene- und Abstandsregelungen angeht, denn das ist auch beschlossen worden, dass man genau diese Abstandsregelungen, die wir ja bisher haben, sprich nur mit der Familie oder Personen des eigenen Haushalts rausgehen, Abstand halten, draußen nur mit einer weiteren Person sich überhaupt treffen können, dass das eben auch erstmal beibehalten werden soll.
Wie begründen die Politiker, dass es jetzt so weitergehen soll?
Naja, die sagen insgesamt, und Merkel hat auch nochmal die Kanzlerin den Bundesbürgern sehr gedankt für die Disziplin, die man bei diesen großen Einschränkungen an den Tag gelegt hat. Und sie haben eben gesagt, ja, die Infektionsgeschwindigkeit mit Covid-19 haben wir runtergedrückt. Aber wenn wir jetzt nicht mit ganz kleinen Schritten und sehr überlegt schauen, wie wir das auch wieder lockern können, dann können die Infektionszahlen eben wieder nach oben schnellen. Und wir dürfen nicht riskieren, dass wir das, was wir bisher geschafft haben, nämlich an Intensivstationen, die Krankenhäuser nicht zu überlasten mit Patienten, deswegen mehr Tote zu riskieren, das darf man auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen. Deswegen diese sehr kontrollierte Öffnung, was zum Beispiel Geschäfte angeht und auch bei Schulen. Da hat man ja jetzt erstmal geguckt und gesagt, also bis zum 4. Mai nochmal nach den Osterferien 2 Wochen wird nichts passieren, außer Vorbereitung darauf. Und dann eben vor allen Dingen auch erstmal die Abschlussklassen, die älteren Schüler, die, wo es drauf ankommt, dass sie mit Noten sich anschließend bewerben können, dass man die erstmal eben auch in kleinen Gruppen, möglichst mit Abstand und Trennung, dass man die erstmal wieder in die Schulen zurückholt.
Schulen bleiben erst noch zu und die Abstandsregeln sollen auch weiter gelten. Wie sieht's denn aus mit der Maskenpflicht, die ja heiß diskutiert war?
Genau, diese Maskenpflicht wird es als Pflicht so nicht geben, aber als ganz dringende Empfehlung. Und das liegt natürlich auch daran, weil für jeden und immer wieder wechselbare Masken auch gar nicht da sind. Aber es gibt ja auch von den Ministerpräsidenten, das hat gerade Markus Söder auch nochmal gesagt, den dringenden Wunsch, gerade dort, wo Abstand schwer ist, im öffentlichen Nahverkehr oder wenn man dann doch in Geschäften einkauft, dass man sich eine selbstgebastelte Maske, eine gekaufte Stoffmaske, die überhaupt nicht den Krankenhaus Hygienevorschriften entsprechen soll. Also Ärzte im OP haben natürlich was ganz anderes vor Mund und Nase als ich, wenn ich jetzt mal in den Laden drüben reingehe. Aber dass man sowas trotzdem auch zum Usus werden lässt und mit Masken rausgeht, wo es geht. Wie gesagt, selbst gebastelt ist da zwar nicht der Hit, aber ist durchaus möglich.
Ja, ich habe die Virologen bisher mal so verstanden, dass das vor Ansteckung nicht schützt.
Nein, es hilft nicht davon, wenn man jetzt angehustet wird, aber es hilft, wenn man selber nach außen atmet, dass diese Atmung zumindest sehr gedämpft ist. Also es ist ein kleiner Schritt, es ist nicht das Perfekte, aber es ist besser, als wenn man einfach so durch die Gegend geht, wo man Leuten eben näher kommen muss. Ansonsten gelten ja wiederum die Abstandsregeln, die bisher waren, auch noch in den nächsten Wochen weiterhin.
Angela Ulrich war das aus Berlin. Vielen Dank dafür, was die Bund und Länder heute beschlossen haben. Und wir schauen jetzt auch noch mal nach Nordrhein-Westfalen, wie die Beschlüsse da angekommen sind. Daniela Junghans ist unsere Korrespondentin in Düsseldorf. Frau Junghans, gibt es schon Reaktionen aus der Landespolitik?
Na, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin ist ja ein paar Minuten erst her. Hier in Nordrhein-Westfalen ist eine Pressekonferenz für 19 Uhr angekündigt. Da wird Ministerpräsident Armin Laschet Laschet nochmal seinen Blick auf diese Beschlüsse bekannt geben. Er dürfte aber durchaus nicht ganz unzufrieden sein. Es gibt immerhin den von ihm gewünschten Fahrplan für den weiteren Weg, auch wenn ja nicht alle NRW-Ideen, Stichwort Schule oder Kita, hierzu umgesetzt werden.
Ja, Schule oder Kita ist ein gutes Stichwort, denn NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer und Familienminister Joachim Stamp, die wollten ja eigentlich die Schulen nach den Osterferien wieder schrittweise öffnen. Sind die jetzt enttäuscht?
Naja, zufrieden und glücklich werden sie wahrscheinlich nicht sein, aber es waren ja Vorschläge und Ideen, das waren ja keine Beschlüsse, die sie da hatten. Und das bedeutet natürlich mit Blick auf die Schulen zum Beispiel, dass andere Bundesländer eben kleinere Schritte gehen wollten, dass sie die Schulen länger zulassen wollen. Jetzt bleiben die Schulen eben erstmal bis zum 4. Mai geschlossen und dann werden sie Stück für Stück aufmachen. Das trifft dann wieder mit dem, was NRW sich gewünscht hatte. Nämlich, dass man danach Stück für Stück anfängt und nicht alles in einem Rutsch macht. Sicher wichtig ist das natürlich für die Abiturienten in NRW, wenn die Schulen denn ab dem 4. wieder Stück für Stück aufmachen können. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen Abitur ab 12. Mai. Das könnte also passen.
Gibt es denn da Pläne, ob das klappt oder ob das nicht klappt? Jetzt mal für Nordrhein-Westfalen gesprochen. Also was heißt das konkret für die Schülerinnen und Schüler?
Naja, für alle, die kein Abitur machen, heißt das erstmal 2 Wochen länger zu Hause bleiben. Das ist wahrscheinlich auch für die Eltern eine große Herausforderung. Und für die Abiturienten gilt eben, die Prüfungen können stattfinden. Die Schulen sind geöffnet, wobei, selbst wenn sie noch geschlossen wären, Prüfungen sind, das haben die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin besprochen, die sind zulässig. Also für die hätte man die Schulen auch öffnen können, allerdings dann auch nur für die Prüfungen selbst, für die schriftlichen und die mündlichen. Für NRW gilt, wenn die Schulen ab 4. Mai wieder Stück für Stück geöffnet werden, dann können eben die Abiturienten und auch die Kinder, die ihre zentrale Prüfung am Ende der 10. Klasse machen, können vor den Prüfungen nochmal in die Schule, können nochmal sich mit Lehrern besprechen. Das ist ja gerade wichtig, damit man eben den Stoff, den man jetzt vielleicht zu Hause gelernt hat oder wiederholt hat, nochmal festigt, Fragen beantwortet, also das ist möglich.
Es sollen ja jetzt erstmal Betriebe, also Geschäfte, die eine Großladenfläche haben, wieder aufmachen dürfen, die kleinen nicht. Das sind möglicherweise ja auch die, die eben weniger finanziellen Spielraum haben, kriegt die Wirtschaft in NRW das gewuppt, was jetzt beschlossen worden ist?
Ja, das muss man mal abwarten, aber sicher ist es natürlich eine ganze Menge an Geschäften, die jetzt aufmachen dürfen. Also wenn wir über Buchläden reden, über Fahrradläden, über Friseure, auch wenn es da vielleicht noch ein bisschen dauert, ein paar Wochen, aber die ganzen Geschäfte bis 800 Quadratmeter, das ist natürlich eine ganze Menge, gerade die inhabergeführten Läden, die sind besonders auf Unterstützung angewiesen. Insofern ist das sicher eine Entlastung, sowohl für die Geschäfte selber, für die Inhaber, als auch für die Mitarbeiter, die jetzt vielleicht auch wieder Gehalt bekommen.
Daniela Junghans war das aus Düsseldorf. Vielen Dank. Die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten ist, wenn man so will, ja ein kleines bisschen in der gleichen Situation wie die Bundesrepublik mit ihren Bundesländern. Aber natürlich nur ein bisschen, denn die Unterschiede und die Meinungsverschiedenheiten sind in der Europäischen Union ja ungleich größer. Darum hat Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionschefin, heute an die Zusammenarbeit der EU-Mitglieder appelliert. Von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel wollen in kleinen Schritten aus den Corona-Einschränkungen aussteigen, allerdings ohne festen Zeitplan. Aus Brüssel, Malte Pieper.
Es ist alles andere als ein leichter Job, den Ursula von der Leyen an diesem Vormittag zu meistern hat. Denn eigentlich hat sie hier heute kaum etwas zu melden. Gesundheit ist in der EU eine rein nationale Angelegenheit. Das heißt, wie die Mitgliedstaaten Corona weiter bekämpfen oder auch wie sie die derzeit fast überall geltenden Beschränkungen lockern, das entscheidet jede Hauptstadt weitgehend für sich. Ursula von der Leyen und ihrer EU-Kommission bleibt im Wesentlichen zu mahnen. Und ihr wichtigstes Schwert ist der öffentliche Druck. Und deshalb eben erhebt also die EU-Kommissionspräsidentin eine Binsenweisheit gleich zu Beginn zur Losung des Tages.
Good neighbors speak with each other.
Gute Nachbarn sprechen miteinander. Und ganz nach diesem Motto will also die EU-Kommission nun auch den Ausweg aus der Corona-Krise moderieren. Die 27 Mitgliedstaaten sollen nach dem Willen Brüssels koordiniert ihre Beschränkungen lockern. Als Voraussetzung sieht die EU-Kommission 3 Kriterien. Erstens, das Virus breitet sich spürbar langsamer aus als am Anfang. Zweitens, das jeweilige Gesundheitswesen ist ausreichend vorbereitet. Und drittens, es gibt genug Testmöglichkeiten, um die Ausbreitung des Virus auch zu überwachen. Ist das erreicht, könne zunächst im Kleinen, im Lokalen mit Lockerungen begonnen werden. Dann sollten einzelne Regionen folgen und ganz zum Schluss ganze Staaten.
If the virus spread stays stable,
wenn die Ausbreitung des Virus stabil bleibt, dann können wir beispielsweise auch die derzeit bestehenden Grenzkontrollen schrittweise zurückfahren. Wichtig ist, wir machen nicht einen großen Schritt nach vorne, sondern immer nur Stück für Stück. Die EU-Kommission schlägt vor, zunächst Schulen und Universitäten wieder zu öffnen, dann Einkaufszentren und erst danach Cafés und Restaurants, ganz zum Schluss Massenveranstaltungen. Vor allem an belebten Orten, in Supermärkten oder im öffentlichen Nahverkehr sollten Gesichtsmasken getragen werden. Besonders gefährdete Gruppen, also Ältere und Personen mit Vorerkrankungen, sollten länger geschützt werden, Infizierte sich weiter in Quarantäne begeben. 16 Seiten umfasst der sogenannte Fahrplan, den die EU-Institutionen zusammengefasst haben. Und neben Empfehlungen zum täglichen Leben enthält er auch Vorschläge, wie die Wirtschaft in Europa wieder in Gang gebracht werden soll. Nach dem Willen von Ursula von der Leyen muss der derzeit noch verhandelte Haushalt für die nächsten Jahre nahezu komplett umgeschrieben werden. Wir brauchen einen Marshallplan für Europa, wiederholt die Kommissionspräsidentin noch einmal.
Er muss in den ersten Jahren enorm viel leisten. Er muss den gemeinsamen Markt wieder in Schwung bringen, eine Fragmentierung dieses gemeinsamen Marktes verhindern und er muss die wirtschaftliche Widerstandskraft Europas stärken.
Anfang Mai will die EU-Kommission darüber hinaus eine Geberkonferenz einberufen. Eine Geberkonferenz, um weltweit Geld zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus zu sammeln. Nur wenn wir international zusammenarbeiten, können wir das Virus auch besiegen, appelliert Ursula von der Leyen.
Ein Beitrag von Malte Pieper aus Brüssel. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, sollte in der Corona-Pandemie eine besonders wichtige internationale Institution sein. Allerdings werfen viele Kritiker und auch international anerkannte Experten der WHO vor, dass sie auf Schmusekurs mit China sei, weil die chinesische Regierung es geschickt geschafft hat, Peking-hörige Funktionäre in der WHO zu platzieren. Da klingt es nicht verwunderlich, dass US-Präsident Donald Trump die Zahlungen an die WHO einstellen will. Sein Vorwurf, sie habe mit Missmanagement und mit Vertuschung zur Ausbreitung des Coronavirus beigetragen. Die Russen ihrerseits sind empört darüber, was Trump davor hat. Reaktionen aus Moskau von Christina Nagel.
Im russischen Außenministerium nahm man kein Blatt vor den Mund. Egoistisch, unverantwortlich und falsch sei dieser Schlag gegen die Weltgesundheitsorganisation. Die US-Regierung versuche einmal mehr, ihre eigene politische Unschuld zu beweisen, indem sie Schuldige präsentiere. In diesem Fall die WHO und China. Wer genau hinschaue, so Russlands Außenminister Sergej Lavrov, könne sich leicht davon überzeugen, dass die WHO mit Blick auf die Corona-Pandemie effektiv gehandelt habe und auch jetzt eine wichtige, koordinierende Rolle spiele. Ich halte es für elementar, jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern zu begreifen, dass es um ein Übel geht, das alle trifft und das man nur gemeinsam bekämpfen kann. Statt die Krise zu politisieren und vermeintlich Schuldige auszumachen, müsse jetzt alles dafür getan werden, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Danach sei Zeit, alles zu analysieren und Lehren für die Zukunft zu ziehen. Auch Schuldzuweisungen in Richtung China hält Lavrov für absolut inakzeptabel. Es gebe Forderungen von offizieller Seite, dass das Land dafür bezahlen solle, dass es nicht rechtzeitig über den Ausbruch der Infektion informiert habe. Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich sowas höre. Solche Forderungen überschritten alle Regeln des Anstands. Lavrov warnte davor, die Pandemie zu politisieren. Das beziehe sich nicht nur auf die WHO und China, sondern auch auf Länder, die Hilfe leisteten.
Christina Nagel war das aus Moskau. Hat Trump also dieses Mal guten Grund, sich gegen die WHO zu wenden? Oder macht er wieder das, was er immer macht, nämlich sich gegen internationale Organisationen stellen? Unser Kommentator Torben Ostermann meint, dass Trump seine ganz eigene Agenda dabei verfolgt.
Er glaubt es wirklich, der US-Präsident. Er glaubt wirklich, dass die USA stets der Zahlmeister sind, ausgenutzt werden, draufzahlen, während sich andere Länder einen schlanken Fuß machen. Donald Trump kann mit internationalen Bündnissen und Verabredungen nichts anfangen. Der Führungsanspruch des mächtigsten Landes der Welt ist der America First-Ideologie des 45. US-Präsidenten gewichen. Die Zustimmung zum Pariser Klimaabkommen rückgängig gemacht. Die Verpflichtungen in der NATO dutzendfach in Frage gestellt. Und nun die WHO, Teil der Vereinten Nationen und mit dem Ziel gegründet, das Gesundheitsniveau der Menschen auf aller Welt zu verbessern. Schwerpunkt Infektionskrankheiten. Klingelt da was, Mr. President? Während die größte Pandemie der jüngeren Geschichte die Welt im Würgegriff hält, stellen die USA ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation ein. Trump wirft ihr unter anderem vor, China hörig zu sein und zu zögerlich reagiert zu haben. Natürlich kann und sollte das Verhalten der WHO hinterfragt werden, gerade mit Blick auf den Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Aber so? Der US-Präsident hat die WHO zum Sündenbock degradiert. Womit wir beim zweiten Problem wären, Trumps Unfähigkeit, mit Fehlern und Versäumnissen umzugehen. Ein Donald Trump macht nichts falsch, es sind stets die anderen. Die Gouverneure, die Demokraten, China, die WHO, die Liste ist lang. Die erste Amtszeit von Donald Trump neigt sich dem Ende. Eine zweite ist alles andere als unrealistisch. America First hat der internationalen Gemeinschaft jetzt schon erheblichen Schaden zugefügt. Das, was nach dem Zweiten Weltkrieg in mühsamer Arbeit, mit vielen Kompromissen und trotz zahlreicher Konflikte entstanden ist, wird von der Führungsmacht AD angegriffen und im schlimmsten Fall zerstört.
US-Präsident Donald Trump will die Zahlungen an die WHO einstellen. Torben Ostermann kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wochenlang ist darum gerungen worden, ein paar der unbegleiteten Flüchtlingskinder aus den Lagern auf den griechischen Inseln zu holen. Viele EU-Länder machen dabei gar nicht mit. Und bisher sind auch nicht alle der 1600 Kinder, um die es geht, auf die willigen Länder verteilt worden. 58 dieser 1600 Jugendlichen sollen am Samstag in Deutschland ankommen. Heute sind schon mal 12 Kinder in Luxemburg eingetroffen. Das Großherzogtum hatte den ersten Vorstoß dazu in der EU gemacht. Astrid Koral berichtet.
Es war gegen Mittag, als ein Mädchen und 11 Jungen aus einer Sondermaschine stiegen und in Luxemburg sicheren Boden betraten. Der auch für Migration zuständige Außenminister des kleinen Landes, Jean Asselborn, ging ihnen auf dem Rollfeld entgegen und empfing sie am Flugzeug.
Sie kommen von den Inseln, ich habe sie auch noch gefragt, von Kios, Lesbos und auch von Samos.
Es sind die ersten 12 unbegleiteten Minderjährigen, die von den griechischen Inseln in ein anderes europäisches Land gebracht wurden. Das zu organisieren habe viel Mühe gekostet, sagte Asselborn, gerade in Zeiten von Corona.
Ohne diesen Virus hätten wir das früher machen können und ich glaube, wir hätten es auch heute in der Europäischen Union einfacher.
Für Hilfsorganisationen ist die Ankunft ein ermutigender Start, für EU-Innenkommissarin Ylva Johansson nur ein erster Schritt und Jean Asselborn nennt sie einen Lichtblick, ein Signal. Mit der Aufnahme der Kinder und Jugendlichen habe man im Sinne des Friedensprojekts Europäische Union gehandelt.
Wir haben konkrete Solidarität gezeigt, einmal mit Griechenland und auf der anderen Seite natürlich auch mit Menschen, die im Grunde genommen ja ein Recht haben auf ein würdiges Leben. Ohne Hunger, ohne Angst und ein Leben auch in Frieden.
Jean Asselborn ist jener Minister, der seinen Amtskollegen in der EU schon früh ins Gewissen geredet hatte und sie aufforderte, Kindern und Jugendlichen, die unter schlimmsten Bedingungen in Flüchtlingslagern in Griechenland leben, zu helfen. Mittlerweile haben sich 10 EU-Staaten bereit erklärt, insgesamt 1600 Minderjährige, die alleine unterwegs oder krank sind, aufzunehmen. Allerdings stockt die Umsetzung. Viele Länder wollen ihre Zusagen wegen der Corona-Pandemie im Moment nicht erfüllen. Neben Luxemburg will lediglich Deutschland in der jetzigen Situation handeln. Am Samstag sollen 58 unbegleitete Kinder unter 14 zunächst nach Niedersachsen geflogen werden, dort 2 Wochen in Quarantäne bleiben und dann auf die Bundesländer verteilt werden. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte heute, man arbeite daran, mindestens 350 Kinder aufzunehmen. Wann das geschieht, ist aber unklar. Es bedürfe vieler Vorbereitungen, Informationen über die Jungen und Mädchen, Abstimmung mit vielen Akteuren wie dem UNHCR, UNICEF oder griechischen Behörden.
Das dauert deswegen so lange, weil dieser Prozess halt nicht so einfach ist. Und sobald weitere Dossiers fertiggestellt werden, kann der zweite Schritt gegangen werden. Uns ist sehr wichtig, dass im Rahmen einer europäischen Lösung das passiert.
Sowohl Deutschland als auch Luxemburg erwarten von den anderen EU-Staaten, etwa von Frankreich, Finnland oder Irland, dass auch sie zu ihren Verpflichtungen stehen. Und während Jean Asselborn die Bundesregierung lobt, wird sie auf der anderen Seite auch immer wieder kritisiert. Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt fordert regelmäßig, Deutschland und Europa müssten mehr tun, wenn es um die Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern geht. Gerade jetzt in der Corona-Krise.
Es ist wirklich beschämend. Wir sind hier in Europa und man schafft nicht, mit einigen 10.000 Menschen so umzugehen, dass sie nicht mehr in Lebensgefahr sind.
Auf den griechischen Inseln leben nach aktuellen Schätzungen rund 40.000 Flüchtlinge. Etwa 14.000 sind Kinder und Jugendliche.
Astrid Koral war das aus Brüssel. Der britische NHS, der Nationale Gesundheitsdienst, ist seit Jahrzehnten kaputtgespart worden. Zum Vergleich, während Deutschland für 100.000 Einwohner etwa 800 Krankenhausbetten hat, sind es in Großbritannien rund 250. Und das sind miserable Ausgangsbedingungen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. In dieser Situation hat ein 99-jähriger britischer Veteran Millionen Pfund für den Gesundheitsdienst gesammelt. Aus London, Thomas Spickhoven.
Die Briten nennen ihn nur noch liebevoll Captain Tom, den 99 Jahre alten Kriegsveteranen Tom Moore, der sich noch einmal ein großes Ziel gesetzt hat. 100 Runden mit dem Rollator in seinem kleinen Garten, um Spenden für den NHS zu sammeln, den britischen Gesundheitsdienst. Weil ich persönlich so gut vom NHS versorgt worden bin, sagt Captain Tom, von den super tollen Schwestern, die immer so freundlich sind und so geduldig.
The reason I'm doing it is because of the service that I have personally got from the National Service and from the super good nurses who are always so kind and
Der NHS, dieses so oft kritisierte, unterfinanzierte und unterbesetzte britische Gesundheitssystem, dieser NHS hat mir sehr geholfen bei meiner Krebserkrankung und bei meiner gebrochenen Hüfte, sagt Captain Tom. Als er Anfang vergangener Woche seine Aktion startet, da nimmt er sich vor, 10 Runden am Tag, jeweils 25 Meter, am Ende will ich 1.000 Pfund Spenden gesammelt haben. Nach dem ersten Tag sind es bereits 70.000 Pfund. Heute Mittag hat der Veteran die 6 Millionen Pfund Marke geknackt. Mit Spenden aus aller Welt. Er kann es selbst kaum glauben. Damit haben wir nie gerechnet, dass wir auch nur annähernd in solche Regionen kommen, sagt Captain Tom.
I think that's absolutely enormous. At no time when we started off with this exercise did we anticipate would get anything near that source of money.
Das Geld soll zum Beispiel in Ruheräume für NHS-Mitarbeiter gehen und in Technik, mit der Patienten Kontakt mit ihren Angehörigen halten können. Es geht direkt an die, die im Kampf gegen das Virus an vorderster Front stehen, sagt Ellie Orton vom Dachverband der NHS-Wohlfahrtsorganisationen.
They're going straight to the front line to support NHS staff, volunteers.
Das kommt direkt den Ärzten und Freiwilligen, den Patienten, Pflegern und Krankenschwestern zugute. Wir unterstützen aber auch Partnerorganisationen, die die Patienten nach ihrer Entlassung betreuen. Und wir helfen NHS-Mitarbeitern und ihren Familien, die unter psychischen Langzeitfolgen leiden, nachdem sie sich um Covid-19-Patienten gekümmert haben.
Wenn Captain Tom morgen am Donnerstag seine täglichen 10 Runden gedreht haben wird, dann sind die 100 voll. Aber er wird weitermachen, verspricht er, für unsere tollen Krankenschwestern, weil die verdienen jeden Penny, der reinkommt.
After that, I shall continue and do some more, so long as our good super nurses are getting some more money, because they deserve every penny that's coming.
Ende dieses Monats wird Captain Tom übrigens 100 Jahre alt.
Aus London war das Thomas Spickhoven. In Nordrhein-Westfalen haben Ermittler eine mutmaßliche Terrorzelle ausgehoben. Die soll Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben. 4 Männer haben die Polizisten heute festgenommen. Einer sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen kommen aus Tadschikistan. Aus Düsseldorf berichtet Bettina Altenkamp.
Der Vorwurf, die Tadschiken sollen in Deutschland Anschläge geplant haben. Im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat und vermutlich auch in deren Auftrag. Denn soweit bekannt ist, haben sie von hochrangigen IS-Führungsmitgliedern aus Afghanistan und Syrien Anweisungen erhalten. Auch wenn die öffentliche Kommunikation eigentlich beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe liegt, will der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul zumindest kurz auch Stellung dazu nehmen.
Aber ich fand es schon nötig, weil das ein Vorgang ist, der mitten in Nordrhein-Westfalen stattfindet und schon eine riesige Dimension hat.
Riesige Dimensionen heißt, seit dem vergangenen Jahr wurden die 5 Männer beobachtet. Alle waren als Flüchtlinge eingereist, 3 von ihnen galten als Gefährder, 2 als sogenannte relevante Person. Ein Verdächtiger sitzt bereits seit dem Frühjahr vergangenen Jahres wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft. Riesige Dimensionen heißt aber auch, mehr als 350 Beamte haben heute in Nordrhein-Westfalen mehr als 12 Wohnungen und Objekte durchsucht. Und riesige Dimension bezieht sich auch auf die Pläne der Islamisten.
Es ging um konkrete Anschlagsziele, etwa Einrichtungen gegen 2 US-amerikanische Luftwaffenstützpunkte in Deutschland. Und außerdem hatten sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen den Plan, einen Menschen zu ermorden, der sich aus ihrer Sicht islamkritisch geäußert hatte.
Nach Angaben aus dem NRW-Innenministerium wollten sich die Männer ursprünglich in Tadschikistan am Krieg gegen die dortige Regierung beteiligen, haben sich dann aber auf Anschläge in Deutschland vorbereitet und auch versucht, Geld für den IS aufzutreiben. Zur Unterstützung der Kämpfe in Syrien, aber auch um die eigenen Anschläge zu finanzieren.
Die mutmaßlichen Mitglieder des IS hatten sich bereits scharfe Schusswaffen nebst Munition besorgt. Ein Beschuldigter verfügt zudem über Anleitungen für die Herstellung von Sprengsätzen. Das zeigt, dass es diesen Beschuldigten sehr ernst war mit ihren Anschlägen.
Allerdings, auch wenn die Vorbereitungen aus Behördensicht schon recht weit waren, ein konkretes Datum, einen konkreten Zeitpunkt für mögliche Anschläge, den gab es nach Angaben von Innenminister Herbert Reul noch nicht.
Die NRW-Polizei und auch der Verfassungsschutz, der auch involviert war, also unser nordrhein-westfälischer, haben permanent seit dem Januar akribisch gearbeitet und konnten dadurch im Ergebnis Anschlagspläne im Keim ersticken.
Seit Januar 2019 waren die Männer unter Beobachtung, heute dann der Zugriff.
Wir können davon ausgehen, dass sowohl die nordrhein-westfälische Polizei als auch der Verfassungsschutz trotz aller anderen Themen auch weiter konsequent gegen Terrorismus und religiöse Ideologien vorgeht. Der Islamismus bleibt neben dem Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere Gesellschaft.
Die weiteren Ermittlungen gegen die Männer liegen beim Bundeskriminalamt und dem Polizeipräsidium Düsseldorf.
Für viele gläubige Katholiken, für Kunst- und Kulturliebhaber, für Millionen Franzosen war es so etwas wie ein Super-GAU. Der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Heute vor einem Jahr schlugen die Flammen lichterloh aus dem Dachstuhl, bis unter anderem der Spitzturm einstürzte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat damals versprochen, das historische Wahrzeichen innerhalb von 5 Jahren wieder aufzubauen. Ein höchst ambitionierter Zeitplan, den er heute nochmal bekräftigt hat in einer Videobotschaft. Unser Korrespondent Marcel Wagner stand damals auch vor der Kathedrale, als sie brannte.
Restez chez vous, bleibt zu Hause, prangt aktuell über dem Twitter-Account von Emmanuel Macron. Und so wollte der Präsident wohl auch an diesem denkwürdigen Tag mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht etwa vom Platz vor der Kathedrale von Notre-Dame, sondern von seinem Büro im Élysée-Palast aus wandte sich der Staatschef heute an die Französinnen und Franzosen. Meine lieben Landsleute, unsere Tage und Gedanken sind vielleicht vollständig von der Krise eingenommen, die wir gerade durchleben. Und trotzdem möchte ich genau 1 Jahr nach dem dramatischen Brand, der einen Teil der Kathedrale von Notre-Dame zerstört hat, von neuem all denjenigen danken, die sie gestern gerettet haben und heute wieder aufbauen. So der Präsident. Es ist ohne Zweifel ein bitterer Tag für die Gläubigen in Paris, aber auch für das ganze Land. Der Schmerz über den Brand von Notre-Dame sitzt immer noch tief. Wenn alles nochmal gelaufen wäre, hätte er heute in großen Gedenkveranstaltungen miteinander geteilt werden sollen. Als Zeichen des Aufbruchs hatten die Verantwortlichen sogar darauf gehofft, den Vorplatz der Kathedrale endlich wieder freigeben zu können, nachdem sie lange mit der Bleibelastung durch den eingestürzten Spitzturm zu kämpfen hatten. Auch die Millionen Touristen, die Notre-Dame jährlich besuchen, hätten so wieder näher an die Kathedrale herangekonnt. Doch Touristen gibt es aktuell ohnehin keine und auch an die Eröffnung des Vorplatzes wagt im Moment kaum jemand zu denken. Mut machen lautete also die Devise des Präsidenten. Wir bauen Notre-Dame innerhalb von 5 Jahren wieder auf, so habe ich es seinerzeit versprochen. Wir werden alles tun, diesen Plan einzuhalten. Natürlich steht die Baustelle wegen der Corona-Krise gerade still, aber sie wird wieder in Gang kommen, sobald es möglich ist. Im Hintergrund laufen die Arbeiten natürlich auch während der strikten Corona-Ausgangssperre weiter. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sicherte als Kulturbeauftragter des Bundesrates heute Frankreich noch einmal die deutsche Unterstützung zu. Nicht zuletzt dank der internationalen Hilfsbereitschaft und rund 340.000 Spendern aus der ganzen Welt sind die nötigen Mittel vorhanden. Auch dafür bedankte sich Macron heute am Jahrestag noch einmal ausdrücklich. Sie haben den Weg bereitet für die besseren Zeiten, die sich wieder nähern werden, wo die Franzosen endlich wieder in Freude zusammenkommen können und der Spitzturm von Notre-Dame von neuem in den Himmel ragen wird. Am Abend soll immerhin die große Glocke des Südturms von Notre-Dame geläutet werden, genau um 20 Uhr, dann, wenn die Pariser auf ihren Balkonen den Krankenschwestern und Ärzten im Land für ihre Leistung applaudieren. Selbst Notre-Dame steht am Jahrestag des Brandes dann in ihrem Schatten.
Das war Marcel Wagner aus Paris. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.